Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go, deinem Podcast mit einer Zusammenarbeit. Ich bin mal der Florian von Seibert und heute spreche ich mit dem Stefan Dietz darüber, wie moderne Arbeit organisiert sein muss. Also genau passend zum Thema des Podcasts. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen philosophisch heute werden. Wir werden schauen, was hier in Deutschland gerade passiert, wie Arbeit auch gesehen wird. Was hat Arbeit für einen Wert heutzutage? Arbeiten wir genug? Arbeiten wir zu wenig? Was hat die 4-Tage-Woche? Was hat Vacation damit zu tun? Was hat New Work damit zu tun? Das werden wir alles einmal beleuchten und werden durchgehen, was vielleicht gerade gut, was vielleicht auch nicht so gut in den Organisationen läuft und wo wir hier Potenzial haben, vor allem den deutschen Mittelstand auch zu verändern und in so eine Transformationsphase reinzukommen. Also ihr merkt, wir werden heute ziemlich viele Themen beleuchten, umso mehr und umso spannender finde ich es für heute. Aber erstmal, Stefan, schön, dass du da bist und ich würde sagen, wir starten direkt rein, oder?
Herzlich willkommen, freue mich auch sehr, hier zu sein, bin sehr gespannt.
Ja, dann stell dich doch mal unseren ZuhörerInnen bitte ein bisschen vor, damit sie dich ein bisschen einschätzen können.
Genau. Ich fange mal damit an, wie ich mein Buch getauft habe. Mein erstes, da habe ich nämlich drüber geschrieben, Glücksfall, Fachkräftemangel. Und tatsächlich hat mich seit vielen Jahren bewegt, warum jammern eigentlich alle über so eine Entwicklung, die doch eigentlich gut ist, weil dann haben alle Arbeit und man muss sich schlechte Führung nicht mehr gefallen lassen. Und es müsste doch eigentlich vieles besser machen. Und wie komme ich dazu? Ich bin immer schon selbstständig, mal ursprünglich in die Landwirtschaft geboren. Also so diese Work-Life-Balance war traditionell, so wie ich es erlebt habe, immer schon ein bisschen anders und habe dann später im Mittelstand auch festgestellt, da gibt es viele, viele Parallelen. Und habe dann mein eigenes Beratungsunternehmen aufgebaut, führe das heute mit großer Freude und habe sehr viele, gerade mittelständische Unternehmen, aber auch soziale Einrichtungen, Organisationen begleitet in der Strategieentwicklung, in der Führungskräfteentwicklung, in der Organisationsentwicklung und dabei eine Menge gesehen, mich oft geärgert, warum geht das nicht besser? Und dann immer mehr auch für mich so gemerkt, ich möchte auch mehr Leute erreichen, mehr bewirken, dass einfach ein besseres Bewusstsein entsteht von dem, was eigentlich möglich ist. Und dann reifte die Buchidee wirklich über relativ viele Jahre und es ist zum Glück ein ziemliches, irgendwie ein zeitloses Thema. Das geht auch irgendwie nicht weg. Also was ich 2020 geschrieben habe, stimmt leider immer noch ziemlich und hat sich eher noch ein bisschen dramatisiert. Und mache eben heute viele Vorträge mit Mittelständlern, mit Führungskräften in Unternehmen und habe es mir so zur Aufgabe gemacht, einfach auch zu ermutigen, ein bisschen zu provozieren, zu ermutigen zu einem moderneren Verständnis von guter Arbeit und richtig gut organisierten Firmen und sage gerne, großartige Arbeitgeber finden immer Talente. Also jammert nicht über den Fachkräftemangel, sondern seht zu, dass ihr richtig gute Arbeitgeber werdet.
Ja, das ist auf jeden schon mal ein sehr, sehr gutes Statement. Ich könnte es sehr gut unterstreichen, beziehungsweise, also vielleicht gibt es einzelne Branchen, einzelne Räume, wo es wirklich schwierig ist, auch Leute zu finden. Aber ich glaube, im meisten Fall oder in den meisten Fällen liegt es daran, dass man als Arbeitgeber einfach sich nicht gut genug gibt, beziehungsweise viel zu wenig im Thema Employer Branding dann auch investiert. Oder vielleicht auch in der Branche aktiv ist, wo man vielleicht nicht so sichtbar ist. Das ist natürlich alles nochmal eine große Herausforderung. Das sind zeitlose Bücher, ja. Das, ich glaube, Themen, die einfach zeigen, wie Firmen sich verändern können. Die sind immer zeitlos. Ich musste sofort an Tom DeMarco und Der Termin denken. Ich glaube, das ist jetzt auch schon 30, 40 Jahre alt, glaube ich. Jetzt müsste ich gerade lügen. Ich glaube, es ist aus den 70ern, 80ern hat das, glaube ich, geschrieben, wo es ja um auch agile Projektentwicklung geht und Produktentwicklung geht. Und falls ihr es nicht gelesen habt, also das müsst ihr auf jeden Fall mal gelesen haben. Unfassbar gutes Buch, wo man denkt, das muss er gerade letztes Jahr geschrieben haben, wenn man die Story liest. Und wenn man dann guckt, wann er es veröffentlicht hat, dann denkt man, okay, da haben die, glaube ich, die meisten Firmen noch nie was von Agilität oder in der Softwareentwicklung schon mal gar nicht irgendwie gehört. Und er hatte das damals schon sehr, sehr gut beschrieben. Von daher, es gibt viele gute zeitlose Bücher. Aber nochmal die Frage auch an dich, bevor wir in die Themen starten. Was gibt denn dir Energie bei der Arbeit?
Was gibt mir Energie bei der Arbeit? Herausforderung und etwas bewirken zu können. Also das ist, glaube ich, immer wieder der Punkt. Das kann sein, eine Vortragsaufgabenstellung mit einem spannenden Publikum, einer großen Herausforderung in dem Setting. Das kann, wenn wir mit einem Kunden, wenn man eine Problemlage beschrieben kriegt, wir haben eine Organisationsveränderung vor uns, das und das läuft nicht richtig und dann dieses Gefühl entsteht, jo, das kriegen wir hin, da kann ich bei helfen, das können wir mit unserem Team lösen, so diese Freude an der Herausforderung. Und schon bin ich mittendrin und dann muss ich mich richtig wieder anhalten irgendwann. Also das ist so ein, glaube ich, so der Auslöser, die Herausforderung, das verändern wollen. Und letztlich kann man das natürlich immer die Welt wieder ein Stück besser machen, in dem ganz konkreten Fall beim Kunden, aber einfach auch vielleicht durch die durch die Möglichkeit wirken zu können, wenn da einfach Menschen eine Stunde zuhören und dir ihre Zeit schenken und du hast die Möglichkeit, für ein anderes Verständnis zu werben. Das finde ich völlig faszinierend.
Was müssen wir denn bewirken? Was muss denn eigentlich verändert werden?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist die Haltung über gutes Arbeiten und welche Formen das annehmen kann in den Köpfen. Ich glaube, in allen Köpfen, aber ich adressiere natürlich auch relativ stark so die, sagen wir mal, ein bisschen erfahreneren Führungskräfte, sagen wir mal zwischen 40 und 60, oder um es ein bisschen flapsiger zu sagen, wir brauchen frischen Wind im Boomerhirn. Traue ich mich manchmal so frech zu sagen, weil ich gerade als Jahrgang 68 sagen kann, ich bin schon ein junger Boomer oder ich gehöre auch nicht dazu. Also ich identifiziere mich durchaus mit der Alterskohorte. Und leide aber oft auch drunter, dass es da so Bilder gibt und Haltungen gibt, die vieles erschweren und blockieren und die überhaupt nicht sein müssten.
Dann lass uns mal dieses Bild ein bisschen zeichnen. Was ist denn die Haltung, wo du sagst, dass die eigentlich nicht sein sollte? Was ist denn das, in Anführungsstrichen, das schlechte Bild der Arbeit? Auch wenn es natürlich keine schlechte und keine gute in dem Sinne gibt und das natürlich eine sehr schwierige Annahme ist, sondern wir nehmen das jetzt einfach mal so als Wort dahin und sagen so, was ist denn die Herausforderung?
Boah, das ist natürlich eine schwere Frage, weil es so verschiedene Eintauchpunkte gibt. Ich fange mal damit an, gerade wenn man die Veränderungen im Arbeitsmarkt betrachtet, dann ist das Thema Augenhöhe und Menschlichkeit aus meiner Sicht da enorm wichtig. Alle Methoden im Recruiting in der Arbeitswelt, die aus so einer, sag mal, arroganten Machtungleichgewicht herauskommen, dass Menschen auf einer Arbeitgeberseite das Gefühl haben, wir schaffen Arbeit, die Leute sollen froh sein, wenn sie bezahlt werden und sollen sich nicht so haben. Ich überzeichne das mal ein bisschen. Oder hab dich nicht so, jeder ist ersetzbar, der Nächste wartet schon. Also da gibt es ja ganz viele so alte Sprüche, die man schon vor 20 Jahren nicht hätte sagen sollen, die aber unbewusst oft immer noch drinstecken. Und dann entsteht daraus so eine Erwartungshaltung Menschen gegenüber, die natürlich die Arbeit brauchen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das bleibt ja richtig. Aber wenn gut qualifizierte Menschen halt die Wahl haben, wo sie hingehen, dann ist es einfach ein zweiter Markt. Und es klagt ja auch keiner drüber, dass es zu wenig Kunden gäbe, sondern jedem ist klar, da musst du dich anstrengen. Und wenn wir diese gleiche Augenhöhe, die man zwischen Kunden und Anbietern eigentlich relativ selbstverständlich hat, auch zwischen Mitarbeiter und Arbeitgeber im Arbeitsmarkt als normal ansehen würden, dann ist ganz viel schon geredet. Und dann ist ganz klar, man kann nicht so alte, arrogante Vorstellungsgespräche, Mitarbeitergrillen machen, sondern man muss schöne, smarte Kennenlernprozesse schaffen. Und der Mitarbeiter bewirbt sich, der Arbeitgeber bewirbt sich aber auch. Und dann ist es ein Lass uns hinschauen, ob wir für ein paar Jahre oder vielleicht auch für länger zusammenpassen und ein Stück deiner Lebensreise mit unserer Unternehmensreise zusammenpasst und wir hier nicht nur einen guten Deal haben, sondern einfach auch ein Stück des Lebensweges, der zusammenpasst und dann profitieren beide. Das ist eine Haltung, wenn die so da ist, dann muss man weder sich darüber echauffieren, dass jemand nach Homeoffice fragt im Bewerbungsgespräch, wie ich es kürzlich von einem Landrat wieder gelesen habe, wo ich dachte, einmal atmen. Und man muss auch nicht über moderne Formen von Arbeitsgestaltung mit einer gewissen arroganten Pose gucken, sondern denkt, ja, ist halt möglich, lass uns doch überlegen, wie wir das so machen, dass die Firma produktiv und die Menschen glücklich sind.
Jetzt das Thema Recruiting oder der Einstellungsprozess ja auch nur ein Sprachrohr von dessen, was intern eigentlich passiert. Vielleicht ist manchmal das Recruiting auch ein bisschen anders als die Realität dann nachher wirklich in der Organisation, positiv wie negativ dann vielleicht. Aber in der letzten Instanz ist es ja so das erste Zusammentreffen von demjenigen, der sich bewirbt oder diejenige, die sich bewirbt, zu der Organisation hin. Und wenn es da schon nicht funktioniert, beziehungsweise man da schon merkt, hey, hier wird es hierarchisch werden, hier wird ein anderer Wind wehen, hier wird das und das sein, dann kann das natürlich hinten raus auch nicht funktionieren, wie du sagst. Ne? Dann darf ich mich da eigentlich nicht einstellen lassen. Jetzt hat man natürlich auch Jahre, wo man diese Machtposition, von der du gesprochen hast, die auch ausnutzen konnte. Es gab halt Leute, die einen Job gebraucht haben in irgendeiner Form. Und manchmal war man froh, also ich weiß, meine Eltern, da gab es halt teilweise noch so einen Ausbildungsplatz, 500 Bewerbungen. Und wenn man dann der oder die eine war, die dann genommen wurde, dann war man froh, überhaupt diese eine Ausbildung bekommen zu haben. Genau. Das war natürlich für die Arbeitgeber ein ziemlich großes Luxusproblem, weil man sich dann auch keine Mühe geben musste, weil einen von den 500 habe ich ja bekommen.
Und wenn man ehrlich ist, war es aber auch damals schon so, dass die richtig guten Arbeitgeber so natürlich die Machtverhältnisse sind, wie sie sind, aber trotzdem ihre Menschen so ernst genommen haben als ganze Persönlichkeit und auch für eine Kultur gesorgt haben, dass Menschen sich im Unternehmen gut aufgehoben fühlen und dann eben nicht nur da sind, sondern einen richtig guten, engagierten Job machen. Und da muss man jetzt nicht immer wieder den berühmten Gallup Engagement Index herbeiziehen. Aber das ist ja trotzdem immer eine erschreckende Botschaft, wie viele Menschen mit einer gewissen inneren Distanz oder so mit Dienst nach Vorschrift agieren, obwohl für die allermeisten Menschen mehr Engagement und Identifikation ja möglich wäre. Nicht jeder will das so in der Intensität, aber ich sage ja immer, wenn ein Mensch auf die Welt kommt in halbwegs normalen Verhältnissen, dann ist er erstmal freudig und neugierig und will was entdecken. Und das kriegen wir, lassen wir uns dann abgewöhnen. Und das ist eigentlich unglaublich schade, weil es wäre wertvoll, wenn, sagen wir mal, 60-80% der Menschen zumindest so mit einer freudigen Überzeugung etwas machen, was sie gerne machen und was, womit sie was Wertvolles beitragen und einen guten Job machen. Und ob das in einem ganz einfachen Job ist oder in einem ganz abgefahrenen, das ist eigentlich relativ egal. Ich treffe immer wieder Menschen, die mich wahnsinnig beeindrucken, ob das die Reinigungskraft im Hotel ist, ob das irgendwo an der Tankstelle am Tresen ist, ob das Leute in der Pflege sind, die echt harte Jobs haben. Und das mit einer Überzeugung und Freude machen, das hat nichts mit diesem Traumjob-Charakter zu tun, sondern eher mit der Haltung und auch der Art, wie man dann geführt wird, wie Wertschätzung entsteht, wie überzeugt man ist von dem, was man tut. Und da ist ein unglaubliches Potenzial. Und deswegen sage ich ja auch Glücksfall Fachkräftemangel. Wenn Menschen sich den Job aussuchen können, dann müsste das eigentlich dazu führen, dass man schneller aufhört, Kompromisse zu machen, nervige, toxische Chefs verlässt und eine Firma verlässt und sich was Neues sucht und es auch besser wird, weil sich Arbeitgeber auch nicht leisten können, beispielsweise beim Thema Führung, da Leute in Führungsrollen zu haben, die gar keine Menschen mögen, die gar keine Lust auf Führung haben, aber trotzdem Teamleiter, Abteilungsleiter, was auch immer sind. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema, in das wir sicher gleich nochmal einsteigen sollten, aber der Leidensdruck kann halt auch dazu führen, dass sich was verändert. Dass Fachkräftemangel kommt, da reden wir seit 30 Jahren drüber. Demografie ist Mathematik, das ist relativ absehbar gewesen. Dass sich was bewegt, passiert erst, wenn es anfängt, richtig weh zu tun. Das ist traurig, aber ist halt so.
Ja, ich glaube, das wird die nächsten Jahre noch schlimmer werden. Wir merken es ja jetzt mal schon in einzelnen Fachberufen, wie schwierig es ist, mal einen Handwerker, Handwerkerin zu bekommen, Facharzt zu finden, ist heute schon schwer. Und das sind gut bezahlte Jobs rein theoretisch, wo man jetzt nicht gerade davon ausgehen muss, dass Leute diesen Job nicht machen wollen, sondern selbst das ist schon schwierig heutzutage. Du hast jetzt sehr, sehr viele Punkte angesprochen. Ich werde jetzt nochmal diesen einen Punkt eingehen, dass wir, glaube ich, Arbeit an so einer Stelle einen zu großen Wirkungsgrad, einen zu großen Aspekt beimessen, dass ich die absolute Erfüllung meines Lebens in der Arbeit finde. Ich glaube, das ist ein Anspruch an Arbeit, den Arbeit gar nicht erfüllen kann, weil man sagt ja immer so, man muss das machen, was man liebt und am besten das Hobby zum Beruf machen und so weiter. Ich glaube, das ist eine falsche Einstellung in diesem Aspekt. Es mag Menschen geben, die den Glücksfall haben, das vielleicht tun zu können, vielleicht im Sportbereich zum Beispiel und so weiter, die dann diese extreme Erfüllung einfach finden in der Arbeit. Ich glaube, dass es den meisten Menschen aber gar nicht darum geht und dass es das auch gar nicht braucht, um auch glücklich bei der Arbeit zu sein, sondern es braucht diese einfachen Dinge, wie du es gesagt hast, dass man wie ein Mensch behandelt wird und dass man was bewirken kann. Ich will jetzt gar nicht diesen Wirksamkeits-Part abmachen, aber du hast bei der Einstellung von dir gesagt, dass du was bewirken kannst, dass du Leuten helfen kannst und dass du vor allem einen Fortschritt siehst, dass du siehst, dass das, was du tust, irgendeine Art Veränderung anstößt oder irgendjemandem hilft. Was immer diese Hilfe auch letztlich ist. Und wenn ich das noch in einem Rahmen tun kann, in einer Organisation, wo ich gewertschätzt werde, wo ich das vielleicht noch unter, ich nenne es jetzt einfach mal, sehr würdigen Arbeitsbedingungen, dass ich nicht überlastet werde, dass ich auch mal zu Hause arbeiten darf, dass ich, keine Ahnung, meine Zeiten auch mal flexibler gestalten kann, damit, weiß ich nicht, Mutter- oder Vaterschutz nicht irgendwie kritisch gesehen wird, etc. Wenn ich das auch noch unter diesen Bedingungen tun kann, dann bin ich, glaube ich, auch sehr, sehr glücklich bei der Arbeit und finde eine Art Erfüllung da drin auch und opfere, und das muss man ja auch so sagen, ich opfere ja jeden Tag, wenn ich jetzt mal von der 40-Stunden-Woche ausgehe, jeden Tag 8 Stunden meiner Lebenszeit, wenn ich jetzt noch 8 Stunden Stunden schlafe, theoretisch gesehen, dann noch ein bisschen Rüstzeit mit Essen machen, zur Arbeit kommen, Pause auf der Arbeit selbst, dann ist der größte Teil meines Tages ist mit Arbeit und oder Schlafen versehen oder halt vorbereitend für die Arbeit, weil ich hinkommen muss oder wegfahren muss von der Arbeit. Das heißt, der Anteil meiner Freizeit, der ist eigentlich der kleinste Part in meinem Leben, zumindest unter der Woche. Und das heißt, Arbeit hat da auch einen sehr hohen Stellenwert vom Zeitfaktor ja auch.
Ja, jetzt triggert das so zwei Aspekte. Bevor wir da auf den politischen Part ein bisschen eingehen, würde ich gerne noch mal das bestärken, was du gerade sagst. Also dieses überidealisierte, erfüllte Arbeit, und das bin ich bei dir, das ist vielleicht bei manchen Menschen, die sich dann vielleicht oft auch selbstständig machen, also das mag so sein, aber genau wie du sagst, es braucht eigentlich aus meiner Sicht vor allem eine Klarheit auch in den gegenseitigen Erwartungen. Und das ist für mich eine ganz große Anforderung an Führung, egal wie ein Unternehmen organisiert ist. Eine gute Führung braucht Nähe und persönliche Beziehung. Für eine Führungskraft muss verstehen, wer sitzt mir da gegenüber, was ist das für ein Mensch, was hat der für Motive, wo will der sich hin entwickeln, wie sieht der seine Arbeit und was dürfen wir voneinander erwarten. Und da ist es völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, für mich sind andere Themen im Leben wichtiger, ich habe vielleicht persönliche Herausforderungen, ich habe ein riesen Ehrenamt und ich möchte mit den Stunden auskommen, ich würde vielleicht lieber auf 32 Stunden als auf 40 gehen, aber in der Zeit mache ich einen guten Job. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn es da eine Klarheit gibt in den gegenseitigen Erwartungen und wenn es dann eben dazu führt, dass man die vielen störenden Dinge aus dem Weg räumt. Also genau diese einfachen Sachen. Der Job ist klar, die Atmosphäre ist so, dass man offen einfach Ideen reingeben kann, nicht Angst haben muss, dass gleich jemand hochgeht und irgendwelche Sanktionen ausspricht oder man sich ständig über schlechtes Material oder schlechte Methoden oder wir haben über schlechte Software sich unterhält oder ärgern muss, sondern dass das einfach funktioniert und man wirksam sein kann, dann ist super viel gewonnen. Aber so einfach das klingt, wir haben ein Riesenmanko in der Qualität von Führung und das ist kein Vorwurf an die Führungskräfte, sondern eher an die Unternehmensleitungen, weil wir das Thema Führung jahrzehntelang gerade im Mittelstand stiefmütterlich behandelt haben. Auch da gab es immer schon Ausnahmen, aber dass man halt oft Menschen in eine Führungsposition befördert hat, die fachlich richtig gut waren oder lang dabei waren. Und dann sind die immer noch Top-Experten und haben lieber Lust auf eine Programmentwicklung oder mit einem Kunden was zu lösen, anstatt sich um die Befindlichkeiten ihrer Mitarbeiter zu kümmern und deren Weiterentwicklung. Und diese fehlende Klarheit über die Rolle von Führung, was da gemeint ist, was man dafür braucht, was auch in einem Unternehmen erwartet wird, das ist, glaube ich, ein Manko, was dann dazu führt, dass wir an ganz vielen Stellen eigentlich ungeeignete Führungskräfte sitzen haben, die selber nicht glücklich mit der Rolle sind und da reihenweise Mitarbeiter verloren gehen und Produktivität verloren geht. Und das müssen wir ändern, dass einfach in den Firmen man Wege findet, dass Menschen Expertenkarrieren machen können dann die Führungsrolle loslassen, bleiben uns erhalten und wir kriegen ein gutes Bild von guter Führung in unserem Unternehmen und wählen die richtigen Personen aus, die dazu auch Lust haben und kriegen dann flächendeckend gute Führung organisiert. Das ist für mich eine ganz große Herausforderung an Unternehmen. Und es ist einfach Chefsache, dafür zu sorgen, sicherzustellen, dass alle Führungspositionen mit Leuten besetzt sind, die auch Lust auf Führung haben und die Kultur des Führens eben auch dann da reinpasst. Also das ist ein, wenn du mich fragen würdest, was ist der größte Hebel, den Unternehmen haben? Ich glaube, das ist er. Und sogar bis ins Recruiting hinein, weil wenn die Führungskräfte, die sind für mich die wichtigsten Recruiter, die sind wichtiger als die HR-Abteilung, das, was die Leute vorleben im Alltag, das merken Bewerber ja spätestens, wenn sie reinkommen, das spricht sich aber auch rum. Wenn das gut ist, dann strahlt das so stark aus, dann wirken Employer Branding und Co. auch gut. Und wenn das nicht gut ist, dann kann ich das andere, dann ist das Geld eigentlich verbrannt.
Ja, man sagt ja auch mal so gerne, man verlässt eigentlich Führungskräfte und nicht die Organisation oder schlechte Führungskräfte in dem Fall. Und nicht, weil man jetzt nicht bei dem einen Konzern arbeiten möchte oder weil man das Produkt jetzt plötzlich doof findet, was man herstellt, sondern Führung hat dann natürlich einen sehr, sehr starken Impact an der Stelle. Jetzt gibt es natürlich sehr viele Aspekte von Führung, die damit reinspielen. Also Führung hat ja auch etwas mit Macht zu tun, häufig dann auch was mit dem Gehalt zu tun. Und das auch so ein System in sich dann natürlich ist, wo ich sage, ich muss irgendwann Führungskraft werden, um auf ein gewisses Gehaltsniveau zu kommen. Das sind dann alles so organische Probleme, die die Organisation sich geschaffen haben, durch die Art und Weise, wie wir dann das Gehaltsmodell machen, wie wir Karriereleitern gestalten, wie wir Macht auch verteilen oder Entscheidungsfindungsprozesse dann auch verteilen. Häufig komme ich ja nur als Führungskraft auf eine gewisse Ebene, wo ich dann Dinge auch mal wirklich verändern kann in der Organisation. Also muss ich eigentlich auf diese Stufe springen. Aber das lassen wir mal beiseite. Das sind ja auch immer alles so große Facetten, da könnten wir, glaube ich, 2 Stunden drüber diskutieren. Lass uns mal auf diesen Punkt, was Führung erfüllen muss. Lass uns mal über diese Rolle Führung sprechen. Was bedeutet es denn, Führung zu leisten in einer Organisation? Was steckt da alles drin? Und das ist jetzt unabhängig von dem Menschen.
Also ganz vereinfacht formulieren wir, machen ja viele Führungskräfte Entwicklungsprozesse in mittelständischen Unternehmen und sozialen Organisationen. 2 Ziele. Das eine Ziel ist, identifizierte, motivierte, produktive Mitarbeiter, die gerne an Bord sind und sich weiterentwickeln wollen. Dafür ist eine Führungskraft aus meiner Sicht in der einen Seite verantwortlich und auf der anderen Seite das Erreichen konkreter Ziele. Das klingt jetzt platt. Das können wirtschaftliche Ziele sein. Das können aber auch beispielsweise Umstrukturierungen sein, dafür zu sorgen, dass Entscheidungen, die das Unternehmen getroffen hat, auch wirklich komplett in die Realität umgesetzt werden. Und daraus, da liegt das Dilemma der Führungskraft natürlich schon drin, weil du machst dich nicht, das hat nichts mit Everybody's Darling zu tun und es braucht oft auch den Mut und das Können, auch schwierige Entscheidungen und Veränderungsprozesse anzuleiten und die Menschen dabei mitzunehmen. Und ich glaube, dass dann die eigentliche Arbeit anfängt, wenn man ein Bild entwickelt, das empfehlen wir auch immer im Unternehmen, weil das kann in der einen Firma ein bisschen anders sein als in der anderen. Was erwarten wir denn von der Rolle Führung und vielleicht auch unterschieden auf einer Ebene Geschäftsführung oder Teamleitung, dass überhaupt mal eine Klarheit, ein klares gemeinsames Bild entsteht, was verstehen wir unter Führung? Und dann ist man automatisch dabei, ist das eine Rolle? Oder ist es so eine Machtposition und eine Hierarchieposition und eine Visitenkarte und ein Dienstwagen? Und davon würde ich mich ganz frei machen wollen, sondern es ist eine Funktion. Und es ist eine Rolle, zu der gehört Mitarbeiterentwicklung, zu der gehört natürlich Kapazitätssteuerung, zu der gehört Prozesse verbessern. Das kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich sage gerne, du bekommst als Führungskraft, was du zulässt. Und umgekehrt braucht es dann oft auch den Mut und die Kraft, auch Themen anzusprechen, auch in einem vielleicht mal emotionalen Dialog, wo es wirklich um menschliche Themen auch geht und um eine Klarheit für ein klares Feedback, für Entscheidungen über weitere Karriere, für das wirkliche Gewinnen von Menschen, für Dinge, die man braucht, damit es in der Firma vorangeht.
Ja, das ist jetzt so platt gesagt, das sind 2 Themen, die in der Rolle Führung oder Führungskraft drin stecken. Das eine waren eher so die Personalthemen, also Personalentwicklung zum Beispiel, Weiterbildung, Coaching, Mentor sein, diese Geschichten dann auch. Vielleicht wahrscheinlich auch diese ganzen Personalabwicklungssachen, Einstellungsprozesse, Urlaub genehmigen etc. Also etwas langweiligeren operativen Tätigkeiten dann auch. Und das andere waren eher so diese ganzen strategischen Enablement-Geschichten, also Strategieentwicklung innerhalb des Teams oder auch vielleicht der ganzen Organisation mit Enablement, dass das Team dazu aligned wird, an diesen Zielen zu arbeiten, Fortschrittstracking, operative Unterstützung an der Stelle etc. Das sind so diese beiden großen Schwerpunkte. Da stecken jetzt im Detail aber noch viel, viel, viel mehr Punkte auch drin. Ich habe jetzt ja auch gerade schon so ein paar genannt. Kann das am Ende des Tages eine Person erfüllen?
Jetzt klingt mir natürlich, wenn du mir die Frage stellst und ich ja auch, als ich bei euch im Hause zu Gast sein durfte und sehr erfreut wahrgenommen habe, dass ich den Eindruck habe, dass bei euch viele, viele Prinzipien eines moderneren, kollegialeren, hierarchiefreieren Führens tatsächlich funktionieren, die mir an vielen anderen Stellen begegnen als Buzzword, als Denkansatz, der aber oft gar nicht in die Organisationen passt. Sodass ich spreche vor dem Hintergrund mit vielen Organisationen und Unternehmen, die eher sehr klassisch erstmal organisiert waren oder sind und sich dann auf einen Weg machen, das zu modernisieren. Und mir ist klar, dass natürlich sowohl du und ihr bei der Cybert Group als auch viele, die hier zuhören, da vielleicht schon weiter sind auf so einem Weg. Ich glaube, dass es sehr, sehr klug ist, Führungsverantwortung anders zu verteilen. Also das Konzept Rollen und Verantwortlichkeiten für einzelne Prozesse oder Themen auch anders aufzuteilen, als zu sagen, das macht automatisch eine ein Abteilungsleiter oder ein Teamleiter klassisch. Das, glaube ich, ist extrem klug, weil man dadurch einfach viel mehr Menschen die Möglichkeit gibt, sich in einem Thema zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, als wenn das nur über Hierarchie verteilt wird. Und Hierarchie ist nach oben, zwangsläufig wird es immer enger. Und wenn man stattdessen sagt, du kannst Projektleitungsverantwortung übernehmen, du kannst eine Prozess-Ownership übernehmen, du kannst in einem Circle oder in einem Team mitarbeiten, das sich mit Personalentwicklung beschäftigt, obwohl du eigentlich Führungskraft in der Softwareentwicklung bist, aber Lust hast, dass man als Firma mehr tut, dann finde ich das extrem wertvoll. Wir sind da selber in einem ganz kleinen Unternehmen bei uns drauf gekommen, wenn wir irgendwann gemerkt haben, wir haben keinen Personalentwickler. Wer hatte denn Lust und Eignung, für dieses Thema Ansprechpartner zu sein und Lead zu sein? Und wer übernimmt den Dienstwagen und wer ist unser Feierbeauftragter, der immer mal im Zweifel die Hand hebt, wir müssten mal wieder grillen oder irgendwas Nettes zusammen machen? Und in dem Moment, wo das eine Rolle hat, entsteht auch ganz viel Initiative. Und also Antwort auf die Frage, gerne breiter verteilen. Jetzt kommt aber natürlich ein Aber, eine Frage der Dosis und der Reife der Organisation und ob man dann gleich die Hierarchie abschafft oder erstmal die ein bisschen bereinigt, aufs Wesentliche reduziert, mit einer guten Haltung füllt und es dann nach und nach einfach sich weiterentwickeln lässt, dass mehr Menschen in verantwortliche Rollen kommen.
Das klingt jetzt auch erstmal alles ein bisschen einfach, da hinzukommen. Sagen einfach mal, Projekt-Ownership zu verteilen, Prozessverantwortung, andere Personen abzugeben. Das ist jetzt nicht so einfach, zumindest das, was ich in der Praxis wahrnehme, da reinzukommen, zu sagen, hey, wir könnten ja mal einfach das Führungsverständnis aufschreiben, mal gucken, wie wir an der Haltung arbeiten und dann versuchen wir mal so langsam in diese Richtung zu gehen. So ist es ja nicht. Lass uns das aber mal aufführen. Wie kommen wir denn dahin? Erstmal unterstreichen, es muss ja nicht irgendein Modell jetzt genau das Richtige sein. Das sage ich ja auch immer hier im Podcast und auch so wie wir bei Seibert arbeiten, muss nicht das Modell sein, mit dem andere Organisationen nachher erfolgreich sind. Es muss nicht nachher auch immer irgendwie ein Framework oder ein Modell wie Shared Leadership sein, damit man erfolgreich ist, sondern da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Wege und ich bin ein großer Fan davon, sich selbst zu entdecken und zu gucken, was für einen funktioniert. Von daher, lass uns aber mal trotzdem so ein bisschen so diese Fragestellung, diese Wege, diese Schritte, um zu sich selber zu kommen, ein bisschen zu skizzieren. Was sind so der allererste Schritt, den ich machen muss? Sollte ich anfangen, vorne überhaupt erstmal mein Führungsverständnis zu definieren, also was Führung für mich ist und dann im nächsten Schritt auch zu definieren, was es sein könnte?
Das kann ein guter Anfang sein. Ich erlebe das ja oft so, dass so ein Anfang auch manchmal wirklich durch einen Impuls in einem Führungskreis passiert oder dass einzelne entscheidende Personen irgendwo Dinge mitkriegen und sagen, wir müssen da dran oder ich habe gesehen, das geht auch anders. Also, dass man oft auch erstmal eine Vorstellung davon entwickeln muss, dass es Alternativen gibt zu dem, was man so kennt. Das Thema Führungsverständnis ist sicherlich im Grunde schon die tiefliegendste Ebene, auf der das müsste man dann aber wirklich auch bereit sein, in der Tiefe zu reflektieren. Ich mache in der Praxis öfter die Erfahrung, dass es manchmal eher das Arbeiten an praktischeren Dingen braucht. Und das kann dann der Punkt sein, wir müssen was tun, weil wir einfach keine Leute mehr finden und der Druck immer größer wird. Was wir ziemlich wichtig finden, ist ein Klären der Führungsrolle. Und dann ist man eben noch ein bisschen praktischer. Das Thema Führungsverständnis kann dann möglicherweise dabei oder danach auch vertieft werden. Logisch richtig wäre es natürlich zuerst ein Führungsverständnis und dann die Führungsrolle und dann die Führungsprozesse und Instrumente zu machen. Aber es kommt ja immer darauf an, wo hast du auch eine Bereitschaft und ein Bewusstsein, ist das jetzt wirklich relevant für uns? Und alleine, wenn man durch so einen Prozess geht und hat 3, 4 Ebenen einer Organisation im Raum und alle definieren ihre Rolle auf der Ebene Bereichsleitung, Geschäftsführung, Teamleitung zum Beispiel und die gegenseitigen Erwartungen und man guckt, was sind denn die Prozesse, die im Alltag problematisch sind und listet die dann auf und dann ist man an sehr, sehr praktischen Dingen in der Diskussion und kommt automatisch dahinter, ja, was ist denn unser Verständnis? Wollen wir möglichst viel Initiative bei den einzelnen Mitarbeitenden und Teams oder wollen wir das stark vorgeben? Und dann kommst du so in die Diskussion, die dann auch wirklich ernst genommen wird. Und das wäre mir, glaube ich, wichtig, weil ich leider immer wieder auch mal erlebe, dass so Diskussionen über so anspruchsvolle Themen wie Werte, Leitbild, Führungsverständnis von denen, die was zu entscheiden haben, nicht so richtig ernst genommen werden. Und dann verpufft das, weil das macht nur Sinn, wenn man das wirklich in der Tiefe begreift. Wenn ich Augenhöhe postuliere, dann kann ich nicht per Ordre de Mufti irgendwas durchsetzen und dann sagen, ihr müsst jetzt wieder 3 Tage ins Büro kommen. Also das muss dann auch ganz, es entscheidet am Ende, was gelebt wird. Und wenn man bei der Diskussion über Führungsgrundsätze diese Tragweite nicht komplett bei den Entscheidern im Blick hat, dann lieber nicht diskutieren und erstmal was Praktisches machen und später diskutieren, wenn man es verstanden hat.
Wie gut komme ich denn da hin? Ich kann mir vorstellen, dass trotzdem selbst diese Rollendefinition, wenn ich das noch nie so wirklich gemacht habe, also wenn ich jetzt sage, hey, kleine Übung, alle Führungskräfte, hier ist ein Zettel, schreibt doch mal auf, was eure Rolle zum Thema Führung eigentlich ist, dass nachher auf den Blättern wahrscheinlich sehr viel Aufgabenbeschreibung drauf sein wird.
Gut, das ist klassisch natürlich eine Frage. Wir kennen das am ehesten so, dass man das halt in Workshops macht. Ich brauche natürlich ein Commitment für diesen Ansatz. Und dann kann man das sehr gut in einem Workshop machen oder einfach die Geschäftsführung, die nächste Ebene als Gruppe das zusammen erarbeiten, auch nicht jeder einzeln, sondern als Gruppe, die auf einer gleichen, in der gleichen Führungsrolle im Grunde sind. Und das braucht eine gute Anleitung, das Recht, weil es ganz viel, was auch es oft so gibt, ist Aufgabenbeschreibung. Aber die, woran werdet ihr denn gemessen? Was ist der Erfolg, wenn ihr diese Rolle gut erfüllt? Und da kann man mit den beiden Dingen zufriedene Mitarbeiter und wobei zufrieden wäre mir da zu wenig, und Ziele erreicht natürlich anfangen, aber das muss dann konkreter werden. Und wofür seid ihr verantwortlich und was sind die Führungsaufgaben, die ihr wirklich habt? Und dann guckt man sich die Prozesse an und dann brauchst du nur sowas wie Mitarbeiterentwicklungsgespräche, die echte Dialoge sind. Das klingt so trivial, aber wenn das gut geführt wird, wenn man das bereinigt von diesen ganzen Bewertungsgedöns, was Menschen total überfordert, und man wirklich Entwicklungsdialoge führt und die gut vorbereitet und die gut nachbereitet, da wird so viel in der Organisation auch entstehen. Aber auf die Frage zurück, um dieses Rollenklären wirklich durch die Organisation zu führen, das ist erheblich mehr Aufwand, als man vielleicht denkt. Es nur auszufüllen bringt nicht viel, sondern man muss durch den Diskurs auch gehen, wo man merkt, also da ist aber nicht klar, entscheidet das jetzt der Bereichsleiter oder sollen das die Teams alleine machen? Wollen wir uns trauen, dass die Teams über das die Teamleiter die Gehälter vorschlagen? Dann müssen die das auch alles wissen und diese Entscheidungen müssen getroffen werden. Und gerade an den Konfliktpunkten gilt es, durchzugehen, bis man das geklärt hat. Und das kann auch bedeuten, dass man zwischen drei Führungskräften, die direkt miteinander arbeiten, manchmal auch mit einem Externen durchmoderiert, bis die sich wirklich geeinigt haben. Und ich habe leider so oft die Erfahrung gemacht, dass man denkt, man geht aus einem Führungskräfte-Workshop raus und sagt so, jetzt setzt das bitte um und packt das in das Template und stellt sicher, dass ihr da nochmal drauf guckt und ja, machen wir. Und zwei Jahre später stellst du fest, die entscheidenden Schritte sind dann doch nicht gemacht worden und genau an den Stellen ist dann weiterhin Sand im Getriebe. Also bitte nicht hudeln, sondern wirklich klären. Das wäre die Botschaft.
Das heißt, viel mit der Haltung zu tun. Also wenn ich da mit einer Haltung reingehe, dass es eigentlich nicht wirklich verändern will oder wenn mir was weggenommen wird, dass ich dann versuche, so unterschwellig zu blockieren oder ja, ich skizziere mir gerade so ein Bild, vielleicht mal ein bisschen schwarz-weiß gerade. Jetzt könnte ich ja sagen, hey Stefan, cooler Workshop. Jetzt hast du gesagt, es muss mehr Mitarbeiter-Engagement, mehr Mitarbeiterentwicklung gemacht werden. Wir müssen unsere Ziele erreichen. Super, jetzt habe ich die vollkommen coole Idee. Ich führe jetzt hier neues Buzzword 360-Grad-Feedback-Gespräche ein. Ich mache meine Jahresgespräche. Ich hau jetzt jedem Mitarbeiter Ziele um die Ohren, wie viel Weiterbildung er machen muss. Ah ja, okay, Umsatzziel. Jetzt gucke ich mal in unserem CRM und dann schaue ich mal, dass meine Mannschaft hier getrimmt wird. Ey Leute, ruf doch mal jeden Tag hier 50 Kunden an, weil hier mein Ziel, ne, 100 Millionen Umsatz im Jahr. Das müssen wir jetzt erreichen. Das heißt, ich kann das ja auch sehr schnell, dieses Verständnis, ich weiß, ich überspitze das jetzt, tut mir leid, auch sehr schnell in ein doch eher sehr managementgetriebene Führungsrolle wieder treiben und sagen, dass ich dann eher in so eine Verwaltung reingehe und sage, okay, ich muss ja Mitarbeiter-Feedback-Gespräch machen, dann lade ich den halt einmal im Jahr ein, kann ich einen Haken dran machen, check, habe ich ein Feedback-Gespräch geführt. Habe ich sozusagen meine Vorsorgepflicht, habe ich in irgendeiner Form erfüllt. Ne? Stand ja in meiner Rollenbeschreibung drin, muss ich irgendwie machen. Jetzt von diesem Bild weg, wir reden ja hier über moderne Arbeitsformen. Wie schaffe ich es denn von der Haltung her, dass ich nicht in so einem Bild abdrifte, sondern dass ich das wirklich kollegial angehe und gemeinsam bearbeite und das auch eine Wirkung am Ende des Tages hat. Also, dass ich nicht einfach nur dieses Feedbackgespräch im Jahr führe, sondern es auch so führe, dass es der ganzen Organisation und vor allem den Menschen auch wirklich hilft am Ende des Tages.
Der Kernpunkt ist, dass ich ein ganz großer Fan davon bin, dass man diese Themen im Unternehmen als hoch aufgehängten Prozess als gesamten Prozess denkt. Das ist keine Frage von Weiterbildung und es wird in der Regel auch nicht funktionieren, wenn eine Führungskraft sagt, ich fange da jetzt was an, weil so ein Prozess sollte im Idealfall gebackupt sein im Unternehmen und getragen sein. Und ein wichtiger Punkt ist, Führung, eigentlich egal, wie man sie organisiert, du hast ja trotzdem in gewisser Weise eine Kaskade. Auch die Führungskraft braucht jemand, zu dem sie hingehen kann, der mit ihr dann reflektiert, was hast du als nächstes vor. Und ob das jetzt mehr in einem Augenhöhe-coachenden Verhältnis ist oder ein bisschen hierarchischer, würde ich mal sagen, ist dann gar nicht so entscheidend. Aber gute Führung kriege ich nur, wenn auch in Richtung gute Führung geführt wird. Das heißt, wenn man jetzt sowas wie Ziele definiert und bei einer Führungskraft stehen dann nur Umsatzziele, dann kann es schon nicht funktionieren. Dann brauche ich auch Ziele und ein klares Zielbild für den Part meiner Führungsrolle. Und wenn eine Organisation darauf nicht achtet, dann muss sie sich auch nicht wundern, wenn das nur zufällig hier und da mal rauskommt. Also ich glaube aber, jetzt gerade wenn du den Punkt mit dem Mitarbeiterdialog ansprichst, das ist tatsächlich eine Frage von Haltung, aber auch, wie man diesen Prozess im Unternehmen führt. Und wir kommen ganz oft in Situationen, dass man die erstmal komplett entschlacken muss. Die sind oft in Mitarbeiterjahresgespräche mit Zielvereinbarung und da hängt da vielleicht noch ein Bonus dran. Ja, in so einem Gespräch kann ich doch nicht erwarten, dass ein Mensch offen und ehrlich darüber spricht, was ihn belastet, wo er gerne hin würde, ob er noch sicher an Bord ist für die nächsten 3 Jahre. Das sage ich doch nicht, wenn ich in dem Gespräch um mein Gehalt verhandeln muss. Die Leute sind doch nicht doof. Also muss die Organisation das so auseinanderziehen, dass man sagt, es gibt einen Mitarbeiterdialog, da geht es um ein ganz ehrliches Gespräch. Das ist dann gut, wenn ich mehr über den anderen Menschen, über seine Ziele, über seine Themen, die ihn belasten, erfahre und wir gemeinsam Ideen entwickeln, wie wir den Job wieder spannender machen können, wie man einfach Weichen stellen kann. Und ich sage immer gerne, eine gute Führungskraft ist die erste Person im Unternehmen, die mitkriegt, wenn ein Mitarbeiter sich verändern will. Da muss man kurz drüber nachdenken, weil meistens ist die Führungskraft die letzte Person, die das mitkriegt, wenn die Kündigung kommt. Und Führung braucht Nähe und es ist völlig egal, ob man remote jemanden führt oder sich täglich im Büro sieht. Ich muss diese Nähe herstellen und diese Tiefe in den Gesprächen. Und das ist eine Frage von Haltung. Aber dann darfst du auch nicht im Unternehmen einen Prozess haben, Mitarbeiterdialog mit Bewertungsbogen und bitte Protokoll für die Personalabteilung in die Personalakte. Das funktioniert natürlich nicht. Deswegen glaube ich, dass man da ganz viel Weichen im System des Unternehmens stellen muss. Wenn da klar ist, wir wollen so ein echtes Entwicklungsgespräch, dann sagt man vielleicht auch, die Inhalte sind vertraulich zwischen den beiden, die das führen oder den dreien. Das kann ja auch andere Konstellation sein. Und man hat nur Ergebnisse, die man weitermeldet, möglicherweise die dann Weiterbildung oder Veränderungen betreffen. Und Zielvereinbarungsgespräche, Gehaltsgespräche sind einfach separate Gespräche. Und das, also die Botschaft ist, ja, das ist eine Frage von Haltung, aber die muss man stabilisieren durch gute Systeme und Prozesse, wie man das macht. Und dann muss es nachgehalten werden. Und dann kannst du das auch als Kultur bekommen. Man sagt ja so oft, viele wollen Kultur verändern. Das kann man aber nicht mit Fingerschnipp. Man kann aber die Struktur verändern und dann hoffen, dass die Kultur sich dahin entwickelt, wie man vorher die Zäune gesetzt hat, sozusagen.
Wenn du an deine Kunden denkst, es ist ja jetzt eine ziemlich große Veränderung, die du da ansprichst. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, aus dieser alten Welt in die Welt reinkomme, die du gerade skizziert hast. Ich wache ja nicht morgens auf und denke mir so, mein Führungsverständnis war falsch. Ich müsste das mal alles jetzt so ändern, wie der Stefan das gerade gesagt hat. Das passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Ich komme ja nicht von einem auf den anderen Tag in die Firma und sage jetzt hier als Geschäftsführer, Leute, wir müssen das alles mal ändern. Wir holen uns jetzt Hilfe vom Stefan und dann arbeiten wir mal gemeinsam daran. Das ist ja wahrscheinlich eher selten der Fall. Oder wie sieht das bei deinen Kunden aus? Wie kommen die zu diesem Thema? Oder kommen die eher mehr über so diese Business-Herausforderungen, dass sie sagen, irgendwas läuft nicht, also wir laufen die Mitarbeiter weg?
Ja, tatsächlich kann ich das gar nicht so verallgemeinern. Das war aber auch für mich ein Punkt zu sagen, ich möchte bewusst neben meiner Beratungsarbeit über Vorträge und meine Autorenrolle mehr Menschen erreichen, weil ich schon auch feststelle, du kannst natürlich sehr viel Bewusstsein dafür schaffen, dass es da eine Menge braucht. Wenn man es aber wirklich verändern will, dann sind es Prozesse, da reden wir eher über 5 bis 8 bis 10 Jahre als über einen 3-Monats-Prozess. Und es ist tatsächlich so, dass wir in der Beratung mit einigen Kunden seit vielen Jahren, zum Teil wirklich schon über 10 Jahre auch arbeiten und kontinuierlich eine Organisation sich weiterentwickelt. Und dann kennt man natürlich auch ganz viel so der DNA eines Unternehmens und weiß, wo die Führungskräfte hinwollen. das spricht schon dafür, das geht auch dann am besten, wenn ich Führungskräfte in den Entscheidungspositionen habe, die als Inhaber oder als langfristige Führungskräfte da auch bleiben. Wenn da alle halbe Jahr jemand wechselt und schnell den nächsten Karriereschritt macht, kriegst du auch eine Kontinuität ganz schwer hin. Es ist, glaube ich, oft ein Prozess, der kann ausgelöst sein durch eine Problematik im Außen, und das kann das Latente, wir tun uns schwerer, gute Leute zu finden, wir müssen uns mehr um die kümmern, die wir haben. Die Firmen sehen ja natürlich demografische Uhr tickt, die erfahrenen Leute gehen alle ein paar Jahren in Rente. Was kommt danach? Also das ist sicherlich ein Leidensdruck, der dazu führt, dass man stärker dahin schaut. Und ich glaube aber auch, dass das oft sich, so erlebe ich das, es gibt irgendeinen Anlass, und wenn man dann drüber spricht, wie kann man die Firma und die Organisation weiterentwickeln, dann ist es oft auch was man aus einer Beratungsrolle heraus auch ein bisschen mit anregen kann. Und wenn man dann gute Vorschläge macht, wie man das aufbauen kann, dann geht man da gemeinsam auf den Weg. Und dann ist es aber, wie du sagst, auch ein wirklich langer Prozess. Es wäre eine völlige Illusion zu sagen, wir verändern jetzt die Organisationsstruktur und ab morgen ist Führung ganz easy. Umgekehrt, die Menschen, die in diesen Rollen drin sind, die machen ja auch eine Menge richtig. Und da ist ganz viel Herzblut ja oft auch drin. Manchmal ist es eine Überforderung, manchmal hat man das nie geklärt. Aber man darf auch, glaube ich, nie vergessen, da sind viele Menschen, die sind über viele Jahre, haben die mit großem Engagement einen guten Job gemacht. Und das auch wertzuschätzen und nicht so zu tun, als ob man jetzt alles neu erfinden muss, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und dann kriegt man so die Kraft auch auf die Erde und die Leute spüren, das wird besser, ich habe ein klareres Bild, das erschöpft ja Führungskräfte auch, wenn sie das Gefühl haben, sie können gar nicht so, wie sie gerne wollen. Und also da anzuknüpfen an dem, was da ist, und es dann sukzessive weiterzuentwickeln, im Idealfall mit Führungskräften, die so eine langfristige Perspektive auch haben. Und dann sage ich immer gerne, kannst du in 5 Jahren aus einer normalen Firma einen richtig großartigen Arbeitgeber machen. Aber nicht im halben Jahr.
Ja, das stimmt. Also im Endeffekt kann man einfach sagen, mit einem klaren Menschenverstandbild einfach drauf gucken und schauen, wo man es verbessern kann. Und dann Step by Step diese Themen dann auch angehen. Vor allem viel reden, viel offen reden, gute Feedbackkultur haben, hoffnungsvoll. Und dann Herausforderungen aus dem Weg räumen. Also ganz klares Coaching. Wenn man jetzt so einen Teamcoach hätte im Scrum-Prozess, es würde jetzt ein Agile-Coach machen in einem Team oder einen Teamcoach machen.
Ja, aber ich muss gerade so ein bisschen grinsen, weil du hast gerade was sehr Schönes gesagt, so ganz normaler, gesunder Menschenverstand. Ich bin ja jetzt auch schon sehr lange in dem Geschäft, weil ich sehr früh auch angefangen habe, mich mit Weiterbildungsthemen, Management-Themen zu beschäftigen, habe ganz viel gelesen, ganz früh. Und es gibt so viele Methoden und Entwicklungen, die sind dann so über den Marktplatz gejagt worden, dann sind die auch wieder verschwunden und dann gibt es wieder neue. Und ich habe echt einen Stress mit diesen ganzen Buzzwords, weil oft steckt ja was Gutes dahinter, aber der Grundgedanke ist an vielen Stellen eigentlich sehr einfach. Ein gutes Menschenbild, Klarheit in den Beziehungen, in den Erwartungen, in den Rollen und Aufgaben. Das kannst du jetzt so oder so nennen. Die Methoden haben oft tolle Ansätze, aber diese Buzzword-Gläubigkeit, und dann kommt wieder jemand, der hat wieder was Tolles, Neues irgendwo gehört, was gar noch nicht in die Organisation passt. Das erfordert mich manchmal zu mal durchatmen. Und aber die wesentlichen Dinge sind gar nicht so kompliziert.
Ja, du hast ja jetzt auch schon gesagt, die Leute haben ja auch schon Jahre einen guten Job gemacht. Ich glaube, das würdigt man dann auch in dieser Bubble, in der man sich befindet, auch zu wenig, weil Organisationen ja nicht ohne Grund existiert und war nicht ohne Grund die letzten Jahre erfolgreich. Das heißt, die können jetzt auch nicht alles falsch gemacht haben. Und da kann man sich auch nicht als Berater, Beraterin von außen hinstellen und sagen, hey, ich weiß jetzt, was besser funktionieren könnte. Ich sage euch jetzt mal, was ihr tun solltet. Und dann habt ihr hier nochmal einen totalen Boost und dann wird ja alles besser. Shared Leadership einführen, das machen, jenes machen und ein bisschen mehr Scrum übrigens auch noch. Und dann läuft der Laden. Sondern der lief ja vorher auch schon. Und das muss man den Leuten ja auch erstmal zugute halten, dass sie das jahrelang sehr, sehr gut gemacht haben. Vielleicht gibt es immer Potenziale, die man verändern kann, Dinge, die vielleicht auch ja, sich allgemein verändert haben und sie deswegen ändern muss und dies vielleicht auch, vielleicht kann man sich hinstellen und sagen, hey, das habt ihr jetzt irgendwie schon 1-2 Jahre versäumt, da an der Stelle mal schon was zu tun, aber nichtsdestotrotz haben sie bis dahin auch einen guten Job gemacht.
Ja, aber weißt du, gleichzeitig ist es natürlich, und das erlebe ich dann als ein Privileg bei solchen Formaten wie Keynotes bei Führungskräften oder bei Tagungen, wo man natürlich eher auch die Rolle hat, mal deutlich zu machen oder ein bisschen aus dieser Bräsigkeit auch zu erschüttern, ein bisschen zu provozieren, weil solche Dinge, du sagst, ein Joint Leadership, dass man ganz andere Führungsmodelle fahren kann, das müssen die Leute überhaupt mal auch gehört haben, dass es das gibt und auch in einem Ton im Sinne von, wir brauchen diesen Wettbewerb um kluge Arbeitsmodelle und wir brauchen nicht diesen Gegenwind. Das werden wir jetzt heute nicht mehr groß vertiefen können, aber das ist ja gerade auch politisch so mit dieser unsäglichen März-Aussage, wir müssen wieder mehr arbeiten in diesem Land und Arbeit ist nur eine Unterbrechung der Freizeit. Ich vermute, dass es gar nicht ganz so übel gemeint ist, wie ich selber es auch darauf reagiert habe, aber wir brauchen nicht dieses Bashing auf die Wünsche von Menschen, die darum kämpfen, wie sie ihr gesamtes Leben gut organisieren und wie Arbeit dabei auch einen großen Stellenwert haben kann. Und zum Glück müssen die Leute heute nicht mehr funktionieren wie in der Nachkriegszeit. Das ist ja eigentlich ein Privileg, sondern wir brauchen eher so ein Bild, wir brauchen einen Wettkampf oder einen Wettbewerb um schöne, gute Ideen, gut funktionierende Arbeitsmodelle. Und es ist völlig in Ordnung, wenn Menschen heute andere Fragen stellen. Und ob das ist, wie kann ich eben Familie und mein Privatleben und mein Arbeiten verbinden? Wie kann ich einen sinnvollen Job machen? Und ist das, was wir da tun, überhaupt sinnvoll? Also diese ganzen Modelle sollten nicht gesehen werden als notgedrungen muss man es machen, damit man noch Leute findet, sondern als sagen, lasst uns unsere Firmen so organisieren, dass es egal ist, in welchen Arbeitszeitmodellen und wo Menschen räumlich arbeiten. Und wenn wir die Firma so aufstellen, dass wir gut funktionieren, egal ob jemand am Strand arbeitet, die Schwiegermutter an der Ostsee begleitet oder im Homeoffice sitzt oder im Büro ist, wenn wir das können, dann geben wir unseren Mitarbeitern viel mehr Flexibilität und dann ist es doch auch gut. Und das müsste viel normaler werden, statt zu bashen, wir müssen wieder mehr arbeiten. Das ist einfach, trifft leider immer die Falschen.
Ja, da ist der Ton, wenn man mal so ein bisschen medial guckt, natürlich momentan sehr, sehr rau. Und wenn man es mal auch ein bisschen skizziert, ne, da kommen Aussagen wie vom März, wir müssen endlich mal wieder mehr arbeiten, Deutschland muss mehr leisten, wir müssen zu einer Leistungsgesellschaft kommen in irgendeiner Form. Da gibt es den Gallup-Report, wo angeblich fast die Hälfte der Mitarbeitenden innerlich gekündigt hat, was ein sehr dunkles Bild auf Deutschland skizzieren würde, wenn jeder Zweite oder jede Zweite theoretisch gesehen innerlich gekündigt hat und nur Dienst nach Vorschrift macht, dann haben wir einen Fachkräftemangel. Also es gibt so dann ganz viel, wenn man sich jetzt mal so die Medien angucken würde, was man sozusagen dem Land Deutschland an Arbeit sozusagen Schlechtes skizzieren könnte. Gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele positive Beispiele und ich glaube, uns täte es gut, diese Frustration, die anscheinend durch solche Medien ja auch nach außen getragen wird, ohne richtige Lösung, vielleicht mal so ein bisschen auszuklammern und sich ein bisschen auf sich selber zu konzentrieren und zu schauen, wie wollen wir sein, was brauchen wir, um erfolgreich zu sein, um hier ein menschenwürdiges Arbeitsverhältnis zu haben, wo wir alle happy sind und uns auch vereinbaren können. Und das hat gerade schon so ein paar Buzzwörter auch gesagt und das spielt ja damit auch rein, hat auch was natürlich mit Führung zu tun, zu sagen, ich ermögliche und organisiere Arbeit so, dass wir alle damit zurechtkommen. Und das kann ortsunabhängig sein, das kann zeitunabhängig sein. Du hast ja im Hintergrund auch dein Buch stehen zum Thema Vacation. Das kann auch sein, dass ich halt vielleicht gerade an der Ostsee arbeite, wie du gesagt hast, weil ich vielleicht einen Pflegefall habe und dann vielleicht nicht vor Ort in München bei meinem Team bin und wir auch mal so arbeiten können müssen dann in der Form.
Also tatsächlich ist das ein Anliegen, was mich im Moment, wenn ich da nochmal auf deine Einstiegsfrage komme, auch sehr, sehr motiviert und in den letzten Monaten extrem beschäftigt hat, diese politischen Diskussionen, die ja auch mit der Arbeitswelt ganz viel zu tun haben. Und ich, für mich ist ein Zwischenfazit, wir brauchen viel mehr fundierte Zuversicht. Und ich glaube, das ist auch eine Führungsaufgabe ins Unternehmen hinein, aber auch von Menschen, die in Unternehmen Verantwortung tragen, in die Gesellschaft hinein. Weil zwangsläufig ist die Katastrophenmeldung ist immer spannender. Es ist spannender zu sagen, deutscher Automobilkonzern baut 20.000 Stellen ab. Das ist eine schöne Abendnachricht. Eigentlich ist es gar nicht schlimm, weil da werden Leute frei und die können in anderen Bereichen was tun. Schlimm ist es schon, weil die Branche verpennt hat, sich früh genug zu modernisieren, hart gesprochen. Aber wir haben so viele Neugründungen, wir haben so viele Patente in Deutschland, wir haben so viel Geld in Deutschland, das liegt halt auf Sparkonten, statt im Kapitalmarkt investiert zu werden und in Startups zu gehen. Ich bin selber jemand, der auch super gerne in seinem Podcast immer wieder positive Beispiele zeigt, auch in Vorträgen. Wir haben eine Agentur für Sprunginnovation in Deutschland, wenn man guckt, was die alles Cooles machen. Also man kann ein Narrativ nähren, und zwar mit richtig fundierten Beispielen, nicht als Schönrednerei, dass es viele gute Gründe gibt, mit Freude unseren Standort und unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln. Und natürlich gibt es eine Menge Herausforderungen, Bürokratie, Digitalisierung, Migration. Aber für alle diese Dinge gibt es Lösungen. Und ich möchte, dass mehr Menschen so Botschafter des Möglichen sind und sich nicht anstecken lassen von diesen negativen Erzählungen, denn das ist ein Wirtschaftsfaktor. Wenn keine Zuversicht da ist, investiert man nicht. Und das tut die einzelne Person nicht, das tut die Firma nicht. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir so einen den Herzogschen Ruck durch Deutschland kriegen, dass möglichst viele Menschen sagen, hört auf, das kaputt zu jammern, lasst uns sehen, was wir verändern können und das Gute sehen und nicht verzagen, sondern zuversichtlich bleiben.
Ja, das sind fast schon schöne Schlussworte, aber ich glaube, das ist das, was im Kern der Aussage von März zum Beispiel auch drinsteckt mit dem Thema mehr arbeiten, dass wir eben diesen Spot, diesen Drive auch wieder finden, zu sagen, hey, lass uns mal gründen, lass uns mal innovativer sein, lass uns die Organisation auch ein bisschen vorwärts bringen, lass uns nicht in so einem Sumpf versinken an Frustration und Rumgeheule, dass eine Industrie vielleicht jetzt nicht mehr so gut funktioniert, weil die Weltwirtschaft da gerade auch vielleicht von außen kommt. Natürlich ist das alles nicht einfach und lässt sich nicht einfach durch gute Führung oder durch ein anderes Arbeitsmodell irgendwie auflösen. Das verstehe ich alles. Und das ist nicht einfach. Und ich möchte damit auch nicht mit manchen GeschäftsführerInnen hier in Deutschland tauschen unbedingt. Das ist eine große Herausforderung. Aber das ist halt das Unternehmertum auch, an der Stelle aktiv zu sein, mit diesen unwegsamen oder Unwirksamkeiten umzugehen. Und da auch, und wenn man das jetzt vielleicht auch nicht hinbekommt, liegt es vielleicht auch daran, dass man im Vorfeld vielleicht nicht die richtige Mannschaft zusammengesucht hat, dass man eben vielleicht nicht die Organisation auch richtig aufgestellt hat, dass sie eben so schnell reagieren kann, dass das Thema Führung jetzt vielleicht viel zu langsam funktioniert, um auch schnelle innovative Entscheidungen in der Organisation zu treffen, dass ich eben auf diese ganzen Herausforderungen, die da sind, nicht reagieren kann, ist jetzt nicht ausschließlich, aber ein Fakt, dass ich im Vorfeld vielleicht was verpennt habe in meiner Organisation Richtung einer modernen Arbeitsform, Richtung einer Digitalisierung, Richtung die richtigen Leute zu finden, indem ich halt sage, hey, ihr müsst aber 3 Tage die Woche ins Office kommen, ihr dürft nicht woanders wohnen, ihr dürft keine Vacation machen. New Work hier, ja, wir haben einen Obstkorb, ich weiß, haben wir umgesetzt, Haken dran. Dass solche Dinge auch einfach verschlafen wurden und natürlich haben die Leute dann auch nicht die größte Motivation, Dinge zu verändern.
Ja. Da würde ich noch immer sagen, es ist nie zu spät anzufangen, solange man noch handlungsfähig ist, dann loslegen.
Dann loslegen, genau. Und vielleicht auch am Strand oder so. Du hast ja ein zweites Buch noch geschrieben. Da kann man vielleicht auch gerade nochmal ganz besprochen. Da ist ja am Anfang schon über das Thema Führung gesprochen. Und von Thema Führung bist du eigentlich in das Thema Vacation abgedriftet. Wie kam das denn?
Das kam tatsächlich aus einer persönlichen Leidenschaft. Also ich habe ja kurz erwähnt, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Da machst du keinen Urlaub, beziehungsweise verbringst den auf dem Feld. Und ich habe so meine Reiseleidenschaft eher so mit 50 entdeckt. Und ich bin, glaube 2014, 15 saß ich mal in einer Konferenz digitaler Nomaden. Da hatte ich mich aus irgendeiner Laune und Interesse mal angemeldet und war dann in Berlin einer von 50 Teilnehmern. Ich glaube, 2 waren wir, die über 40 waren. Und habe so über diesen Lifestyle einfach, die wollten alle Reiseblogger werden und ja nicht in der richtigen Firma anfangen. Und irgendwas daran hat mich aber auch so fasziniert, dass ich dann irgendwann angefangen habe, ich könnte ja meinen Laptop nehmen und einfach mal eine Woche nach Mallorca fliegen und von da arbeiten. Und so fing das an. Dann habe ich ganz lange mit schlechtem Gewissen gekämpft. Meine Frau hat gesagt, mach doch, mein Team hat gesagt, mach doch. Und mein schlechtes Gewissen war trotzdem dabei. Darf man das? Funktioniert das? Kann ich sagen, ich arbeite, obwohl ich da an einem Ort bin, wo andere Leute Urlaub machen? Und ich habe das dann bisschen durch Corona unterbrochen, aber eigentlich immer weiterentwickelt und für mich gemerkt, was das für eine Erfüllung gibt, was mir das ein Grinsen ins Gesicht bringt, wenn ich 2-mal im Jahr eine Woche zusätzlich nicht als Urlaub, sondern als Arbeit am Strand, das ist jetzt halt so mein Extrempunkt, weil ich gedacht habe, wenn das geht, dann kann keiner mehr kommen und sagen, Homeoffice geht nicht oder all diese anderen Formen. Und in der Pandemie hat es ja für alle geklappt, erstaunlich gut, interessanterweise. Dann haben wir leider verloren, das so zu kultivieren, weil ich habe damals gesagt, die Freiheit des Arbeitens kommt dann, wenn die Pandemie gegangen ist. Wenn man merkt, ich kann überall arbeiten, was man im Büro machen kann, geht auch woanders, dann kann ich das in der Ferienwohnung an der Ostsee machen, dann kann ich das bei meinen Schwiegereltern machen, dann kann ich das im Homeoffice machen, ich kann mir im Garten ein kleines Büro einrichten am Gartenteich oder ich kann das in Thailand am Strand machen. Ich habe halt die Thailand am Strand Variante ausprobiert und muss sagen, das Internet ist dort besser als in Deutschland. Überall, wo du touristische Infrastruktur hast, kannst du perfekt arbeiten, wenn du dich gut einrichtest. Es braucht Disziplin, wenn das wirklich Arbeit sein soll, das ist gar nicht so trivial. Aber es gibt gar keinen Grund, das nicht zuzulassen, wenn alle das professionell handhaben. Und mir persönlich hat es einfach, ich habe über 20 Vacation-Touren gemacht und dabei viele Dinge gesehen, Länder gesehen, eine Menge entdeckt. Also mir hat das einen Wahnsinnsschub an Lebensqualität gebracht.
Und deine Organisation steht immer noch.
Und die steht immer noch. Und ich meine, ich habe viel Zeit in dieses Thema investiert. Das ist jetzt einfach da. Das bleibt auch ein Lebensstil. Aber es ist auch mir klar geworden, das Eigentliche, worum es mir geht, ist nicht diese eine Arbeitsform, sondern das ist richtig gute Unternehmen zu formen, Menschen zu einem Strahlen in den Augen zu verhelfen, sowohl den Chefs als auch den Mitarbeitern und diese Haltungen zu verändern. Also da werde ich auch nicht müde zu predigen. Und die Bilder vom Strand, die sind immer ein schöner Trigger, um zu sagen, ja, es geht doch, das ist doch bewiesen, dass es geht. Jetzt kommt mir nicht mit, Homeoffice funktioniert nicht. Jede Oma lernt mit 85 noch Videokonferenzen, wenn die Enkeltochter in Neuseeland ist. Also kann doch ein 55-jähriger Abteilungsleiter nicht kommen und sagen, das mit dem Teams, das finde ich nicht so cool. Also das darf man einfach nicht tolerieren. Da meine ich, da müssen wir auch von erfahrenen Führungskräften eine gewisse Basis an Neugierde und Zukunftsfähigkeit und Lernbereitschaft einfach zwingend einfordern. Die werden ja auch bezahlt dafür. Also so, da macht das Provozieren auch ein bisschen Spaß. Und bin mir sehr bewusst, dass meine Arbeitsbilder durchaus Triggerpotenzial haben.
Ja, dann muss ich sagen, muss man dein Buch mal lesen, um ein paar Arbeitsbilder zu erzeugen und zu überlegen, was man alles verändern kann. Meistens sind diese Extremen ja auch sehr, sehr gut dafür da, dann auch andere Dinge anzutriggern. Es ist ja nicht so, dass ich sage, hey, mache ich einen Haken dran, dürfen die Leute Vacation machen, ja oder nein, sondern es hat ja häufig auch eine Implikation auf die komplette Arbeitsweise. Ich muss dann vielleicht viel mehr asynchroner arbeiten. Ich muss vielleicht ein bisschen in die Digitalisierung auch investieren. Ich muss Meetings vielleicht anders gestalten. Ich brauche vielleicht eine Chatlösung. Da sind jetzt viele Organisationen auch natürlich schon längstens drüber hinaus, aber trotzdem diese Arbeitsweise auch zu haben. Also wir haben jetzt gerade selber eine Kollegin, die seit April beschlossen hat, im Team eine Zeit lang durch Europa zu touren und zu arbeiten, wo es gerade sozusagen passt. Und auch da haben wir selbst bei uns dann auch gemerkt, okay, das erfordert auch schon nochmal eine andere Art Kommunikation. Vorher waren wir halt alle, zwar nicht oft, aber schon regelmäßig hier in Wiesbaden auch mal vor Ort. Das gibt's halt jetzt momentan nicht mehr. Die Zeiten hier in Wiesbaden vor Ort sind jetzt eher so auf 2 Tage im Jahr reduziert worden. Und zumindest die gemeinsame Zeit. Und auch da müssen wir jetzt drüber nachdenken, wie dokumentieren wir Dinge nochmal besser, damit sie halt Informationen auch mitbekommen, weil sie das halt eben in der Kaffeeküche nicht mehr so mitbekommt und so weiter. Und aber dafür gibt's Wege. Das ist nicht so kompliziert, wie das am Ende klingt. Und es ist auch nicht so schwierig. Und das kann man lösen, das Problem, wenn man es möchte.
Aber ich möchte da vielleicht noch den einen Gedanken rein. Es geht tatsächlich eigentlich nicht darum, dass jetzt einzelne Leute so einen tollen Lebensstil einfach durchsetzen können oder leben können müssen. Das ist eine wunderbare Folge davon, weil es auch ganz andere Lebensstile ermöglicht für Menschen. Das ist nochmal eine Dimension, das haben, glaube ich, viele Leute überhaupt noch nicht begriffen, was das bedeutet. Wenn ich woanders auch sein kann, dann kann ich auch eben den Sommer in Deutschland und den Herbst in Portugal verbringen oder wie auch immer. Das wird viel mehr möglich machen. Aber es geht eigentlich um diese Organisationsveränderung dahinter, die diese Freiheiten des Arbeitens möglich macht. Die wenigsten werden das mit Strand und Wohnmobil verbringen. Das wird oft sein, dass man in die eigene Heimat zurückgehen kann, dass man sich um Menschen kümmern kann, dass man ein Hobby leben kann stärker. Und genau wie du sagst, und dann würde ich immer sagen, das ist doch besser, man hat bewusst ein paar Leute, die so ein extremes Vacation-Modell leben und nutzt das, um die Organisation zu modernisieren, ist doch besser, als zu warten, bis die nächste Pandemie kommt und uns wieder zwingt, digitaler zu werden. Aber das ist genau der Punkt. Wenn wir so organisiert sind, dass es von überall aus geht, dann geht es natürlich auch, wenn die Menschen zusammen an einem Ort sind. Und das ist der Change, den die Organisationen einfach machen dürfen. Und man kann natürlich sagen, wir machen das gar nicht, solange man genug Leute findet, die einfach komplett an einem Ort bereit sind zu arbeiten, ist das natürlich nicht verboten, das ist ein Wettbewerb, aber man schneidet sich von einem ganz großen Teil der Talente einfach ab und das wäre schade. Von daher glaube ich, es geht genau darum, macht es möglich, dass ihr mehr Freiheitsgrade bieten könnt und ihr kriegt dafür Loyalität und Leistung.
Genau, und da sind wir dabei dem Punkt, jeder definiert, wie er gerne sein möchte und zieht dann auch genau die richtigen Leute an. Und wenn man dann keine mehr findet, muss man sich vielleicht überlegen, sich auch zu verändern. Aber bis zu dem Zeitpunkt ist es auch erstmal fair enough zu sagen, wir wollen alle an einem Ort sitzen. Gibt ja auch genug Menschen, die das auch noch sehr, sehr gerne möchten und auch sehr gerne schätzen. Und dann zieht man eben vielleicht genau diese Leute in einem Team an und ist dann glücklich da in dieser Form. Letztlich ist Vocation ja auch nur ein Output von so einer Arbeitsweise. Das würde mich ja auch unterstützen, wenn ich sage, ich habe Teilzeitkräfte im Team. Ich habe Leute, die vielleicht ein paar Jahre pflegen müssen, dadurch wegziehen etc. und dadurch auch verschiedene Modelle dann auch letztlich ermöglichen und ich dadurch auch Optionen aufmache für Leute eben in Teilzeit hier zu arbeiten plötzlich, was vorher vielleicht gar nicht so möglich war. Ihr merkt auf jeden Fall, wir können eine Menge verändern. Wichtig ist, wir brauchen die richtige Haltung dafür, Dinge zu verändern. Vielleicht nicht immer so das ganze Negative zu sehen. vielleicht die Tageszeitung mal beiseite gelegt und lieber mal überlegt, was ich in der Organisation alles verändern kann. Fragen, kommunizieren und einfach mit der richtigen Fehlerkultur mal rangehen und einfach mal ein Thema auf den Tisch bringen und daran arbeiten und vielleicht bei dem Thema Führung starten. Stefan hat es ein bisschen skizziert, wie es funktionieren kann. Ich glaube, man könnte jetzt noch viel, viel tiefer reingehen, wie dann dieser ganze Prozess aussieht. Aber ich würde sagen, wenn ihr da Hilfe braucht, dann ruft ihr den Stefan einfach direkt mal an und dann kommt er vorbei und zeigt euch das. Das ist, glaube ich, für so eine Podcast-Folge hier auch ein bisschen zu viel dann, um das einmal komplett aufzudröseln. Aber noch irgendwas vergessen in dem Bereich, Stefan?
Oder fange ich jetzt nicht an, drüber nachzudenken, sonst wird es zu lang. Nein, genau wie du sagst, ist ein Riesenthema, aber letztlich ist es eine Frage von Haltung. Es fängt zwischen den eigenen Ohren an. Und wenn die Menschen an der Spitze ein gutes Menschenbild haben, dann muss nichts perfekt sein, sondern wenn die Richtung stimmt, mache ich die Erfahrung, dann wird es auch für ein Unternehmen immer leichter, weil sich das stärkt und gegenseitig verstärkt. Also einfach auch dann nur Mut. Es muss nicht perfekt sein, aber die Haltung darf stimmen.
Gut, dann gehen wir mit Mut hier rein und wie wir es im Podcast oder wie du es eben schon gesagt hast, wir wollen Leuten vielleicht Anregungen geben, Ideen geben. Genau dafür ist der Podcast hier auch da, Ideen zu geben, Anregungen zu geben, vielleicht Dinge zu verändern, vielleicht mal eine Frage zu stellen ab morgen in der Organisation. Von daher, wenn ihr jetzt diesen Podcast gehört habt, ist ja gerade Dienstag, dann könnt ihr direkt ab Mittwoch damit starten und vielleicht Dinge in eurer Organisation verändern. Falls ihr was mitgenommen habt, schreibt mir doch einfach mal an modernwork@seibert.group. Alle Informationen dazu findet ihr auch unten in den Shownotes. Und ja, lasst einfach mal ein bisschen Feedback da. Was verändert ihr gerade? Wo habt ihr gerade Herausforderungen? Was denkt ihr über das Thema? Liegen der Stefan und ich hier komplett falsch? Haben wir irgendwas ganz Komisches erzählt? Oder sagt ihr, hey, das ist viel zu einfach, was ihr da skizziert. Das funktioniert bei uns alles überhaupt gar nicht. Das würde mich auf jeden Fall mal total interessieren, da in den Diskurs zu gehen. Ihr findet auf jeden Fall vom Stefan und mir auch den jeweiligen LinkedIn-Kontakt. Und dann können wir doch gerne da über die Plattform auch mal in den Austausch gehen. Stefan, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir verlinken auf jeden Fall deine beiden Bücher unten nochmal in den Shownotes und auch da, wo man dich sonst noch so erreichen kann. Du hast ja, du podcastest ja auch. Und dann, kann man da nochmal auf dich zukommen. Thema Podcast, wo findet man dich?
Überall, wo es Podcasts gibt und auf der Website stephandietz.com und da findet man dann alle Folgen und alles andere auch.
Sehr gut, dann verlinken wir das auch unter den Shownotes und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Macht's gut.
Sehr gern, danke.